Die vierte Nacht, Herbergsuche. Es wurde Zeit für Maria, aber statt sich in Nazareth auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten zu können, wurde sie aufgescheucht. Das Gesetz verlangte, dass jeder dorthin ging, wo der Besitz seiner Familie war und dort sein Eigentum angab. Die Familie des Josef führte sich auf David zurück. So musste er den Esel satteln und sich mit seiner Frau auf die Reise machen nach Bethlehem. Dort aber fanden sie keine Unterkunft. Die Herberge hatte keinen Raum für sie. Und während draußen vor Bethlehem Hirten mit ihren Herden lagen, machten sie Quartier in einem Stall. In den Weihnachtsspielen, die Kinder auf das Christfest einüben, spielt der Herbergswirt eine dramatische Rolle. Breitbeinig steht er auf der Bühne vor seinem Haus und fährt das landfremde Gesindel an. Geht, packt euch fort von meiner Tür, macht weiter keine Unruh hier. Das Musterbild des stämmigen, charakterfesten Bürgers, der sich gegen Leute, von denen man weiß, ob sie nicht silberne Löffel stehlen, wohl zu verwahren weiß. Der Herbergswirt in den Spielen um die Christgeburt, vorgeführt von Spielgruppen und Schulklassen, selbstbewusst gespielt mit ausgestopftem Bubenbauch. Maria und Josef kommen nach Bethlehem, suchen eine Unterkunft und stellen fest, es ist kein Raum in den Häusern. Endlich finden sie einen Stall, vermutlich eine der Höhlen, in denen man das Vieh zusammentrieb, und Maria bringt ihr Kind dort zur Welt. Wir Bürger eines christlichen Landes, das ist jedem Weihnachtsspiel selbstverständlich, würden sie natürlich mit offenen Armen empfangen. Wir fühlen uns ganz und gar mitvertreten, wenn dann einer der spielenden Buben als Hirte an der Krippe kniet und aus vollem Herzen singt: Da bring ich dir ein wenig Woll, dass dich deine Mutter fein dreinlegen soll. Wenn die heilige Familie bei uns anfragte, bei uns wären die Türen und die Herzen weit offen. Kulissenwechsel. Sie kommen aus Spanien, Mann und Frau, ein paar Kinder, finden eine Wohnung im Untergeschoss im Hinterhof. Kein Bad, Waschgelegenheit auf dem Flur. Feuchte Wände, an denen die Kleider schimmeln. Mietpreis 400 Mark. Er kommt aus Anatolien, steht verängstigt auf dem Hauptbahnhof. Vier junge Männer umstellen ihn, fassen ihn am Mantel. Schieb ab, Kanacke, in das Dreckloch, aus dem du kommst. Er steht an der Theke einer Ausländerbehörde. Man schiebt ihn ab. Er wird in seiner Heimat schon nicht gefoltert werden. Als in früheren Jahrhunderten die Hugenotten oder die Salzburger in unseren Ländern um Asyl nachfragten, fanden sie eine neue Heimat und wurden in eine fremde Kultur ohne Identitätsverlust harmonisch integriert. Aber wir haben kein Geld. Wir sind kein Einwanderungsland. Wir haben keine Wohnungen. Wir können uns nicht kümmern. Wir sind nicht interessiert. Natürlich nicht. Als Jesus auf die Welt kam, hatte er weder Haus noch Bett. Kurze Zeit später, als kleines Kind, war er auf der Flucht nach Ägypten und zurück. Als er erwachsen war, war sein Haus das Haus von Freunden. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Ich selbst habe keinen Platz, um mich niederzulegen. Das waren seine Worte. Wenn er ein Boot brauchte, musste er es sich borgen. Wenn er Menschen satt machen wollte, musste er sich das Brot reichen lassen. Als er die Eucharistie stiftete, tat er es in einem fremden Saal und noch im Tod hatte er kein eigenes Grab. Immer war er darauf angewiesen, dass einer ihm Haus und Dach bot, Tisch und Bank, das Brot und den Wein, das Wasser für die Füße und das Lager für die Nacht. Er spricht davon, in den Unbehausten sei er gegenwärtig. Ich bin, sagt er zu den Leuten, die wissen wollen, worauf es ihm denn ankomme, ich bin ein Fremdling und ihr beherbergt mich oder ihr sperrt mich aus. Dann entscheidet sich euer Verhältnis zu mir. Wo euch ein Fremder begegnet, begegne ich euch und was ihr tut, entscheidet über euer Verhältnis zu Gott. Gott ist euch in dieser Welt so nahe wie der nächste Asylant oder Gastarbeiter. Da erscheinen keine Engel. Da ist kein Goldglanz nötig und kein Lametta. Da ergeht nur die schlichte, konkrete Frage an euch und an euren Staat, wie viel es euch bedeutet, dass ihr euch eine christliche Gesellschaft, eine christliche Kirche, eine christliche Partei, eine christliche Familie oder was immer nennt. Friedrich Schiller hatte wohl brave Deutsche und andere Bürger im Auge, als er seinen Wallenstein sagen ließ: Sei im Besitze und du wohnst im Recht, und heilig wird's die Menge dir bewahren. Er meint, wer ein Haus besitzt, hat damit ein Recht, das allein durch die Tatsache des Besitzens entsteht. Der Herbergswirt wohnt im Recht, wenn er die Fremden von der Tür weist. Denn das Recht des Besitzenden ist ein aussperrendes, ein ausgrenzendes Recht. Man hat unser Jahrhundert das Jahrhundert des Flüchtlings genannt. Kaum etwas ist für unsere Zeit, die doch auf die Menschenrechte aufmerksam achtet, als frühere Jahrhunderte, so charakteristisch wie dies, dass es ein Menschenrecht auf Heimat oder ein Menschenrecht auf Wohnen und Bleiben nicht gibt. Man nennt das Jahrhundert des Flüchtlings auch heute das Jahrhundert des Kindes, als verstände man heute das Schützen und Bewahren und Beheimaten von Kindern besser als in früheren Zeiten. Aber die Kinder leiden in den Flüchtlingstrecks ebenso mit wie in den Gastarbeiterunterkünften. Und immer ist es das Kind, das uns, die Sesshaften, am härtesten anklagt. Es hat etwas Beklemmendes an sich, dass unsere sesshafte Gesellschaft ihr wichtigstes Fest im Bild eines heimatlosen Kindes im Rahmen einer Notunterkunft feiert und nichts dabei findet. Aber das Problem spiegelt sich ja in uns selbst. Für ganze Völker und Kulturen, auch christliche, gilt heute, dass die Menschen in den alten, bodenständigen Traditionen und in den Bildern ihres Glaubens, aus denen sie einmal gelebt haben, nicht mehr zu Hause sind und dementsprechend das Bild einer heiligen Familie auf der Flucht zwar auf bunten Postkarten massenhaft hin und her gesandt wird, aber das Verstehen nicht fördert. Es spiegelt sich dann eins im anderen. Die Angst der Besitzenden ist es, die den Landsuchenden in die Angst hinaustreibt. Die Ungeborgenheit derer, die in den sicheren Häusern wohnen, ist es, die den Ungeborgenen hindert, Geborgenheit zu finden. Eine Erzählung aus der Frühzeit der Menschheit führt uns auf die Spur des Problems. Als Adam und Eva, so erzählt die Urgeschichte der Bibel, aus dem Paradies vertrieben, begonnen hatten, den Acker zu bebauen, da bekamen sie zwei Söhne, Kain und Abel. Abel war ein Hirte, Kain ein Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain Gott ein Opfer dar von den Früchten des Feldes. Auch Abel opferte, und zwar von den Lämmern seiner Herde. Und Gott sah freundlich auf Abel und seine Gabe, an Kain und seinem Opfer aber sah er vorbei. Da wurde Kain zornig und senkte finster seinen Blick. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und als sie miteinander auf dem Felde waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und schlug ihn tot. Genesis 4. Jahrtausende hindurch zogen die Völker des südwestlichen Asiens in unendlichen Wellen von Land zu Land, von Weideplatz zu Weideplatz. Sie zähmten ihre Weidetiere, sie erfanden ihre Werkzeuge, sie bauten die ersten Siedlungen, säten das erste Getreide, gruben Kanäle in die trockene Erde der großen Flusstäler des Euphrat oder des Nil, gründeten die ersten Städte, errichteten ihre Heiligtümer auf Terrassen oder Stufentürmen, bildeten ihre ersten Erfahrungen mit Gott in die Gestalten ihrer Götter und Göttinnen ab, überlieferten die Geschichte ihrer Helden und ihrer Ahnfrauen an ihre Kinder und gewannen die Höhe erster großer Kulturen. Der entscheidende Einschnitt im Hin und Her der wandernden Völker war der Augenblick, in dem sie begannen, Getreide anzusäen und zu ernten. Sie nahmen Boden in Besitz und sperrten ihn ab gegen andere Sippen. Sie bauten Dörfer, schließlich Städte, gründeten Staaten, stellten stehende Heere auf. Es entstand die Lebensform des Bauern neben der Lebensform des Nomaden, der mit seinen Tieren von Land zu Land zog. Und es entstand der große Gegensatz, der darin lag. Was den wandernden Hirten unvorstellbar war, der fruchtbare Boden war plötzlich nicht mehr frei zugänglich. Er war gesperrt. Dort saßen Leute, die den Weidesuchenden zurückwiesen, wenn er aus der Wüste kam. Kain, der Ackerbauer, und Abel, der schafzüchtende Nomade, traten einander gegenüber. Nicht der Böse und der Gute, sondern der sesshafte und der wandernde Mensch. Und Kain schlug seinen Bruder Abel tot. Im Laufe der Jahrhunderte lernten die beiden miteinander zu leben. Bis zum heutigen Tag gilt das uralte Gesetz des Weidewechsels. Im Herbst, wenn die Regenzeit kommt und die Randgebiete der Wüste blühen, pendeln die Hirten in die Wüste und die Bauern säen ihr Getreide. Im Frühjahr, wenn die Hitze und die Trockenheit kommen, ernten die Bauern ihre Felder ab und die Hirten pendeln ins Ackerland, weiden die abgeernteten Felder vollends ab und die Herden düngen die Felder. Das System galt schon Jahrtausende vor Abraham und es hat sich bis heute bewährt, denn es verhindert den Mord des Kain an Abel. Kain wird Abel gegenüber immer der Stärkere sein. Die Bauern leben in Dörfern oder Städten zu Tausenden. Die Nomadenfamilien bestehen in der Regel aus wenigen Dutzend Leuten, denn die Wüste gibt immer nur wenigen Gras und Wasser. Wenn also Abel hereinpendelt ins Kulturland, hat er keine Chance, sich gegen Kain, den Bauern, zu behaupten. Und wenn es dann geschieht, wie unsere Geschichte sagt, dass sie miteinander auf dem Felde sind, dann erhebt sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlägt ihn tot. Und das ist gewiss unendlich oft geschehen. Die Geschichte hat ihre Bedeutung durch die Jahrtausende behalten. Es gehört zu den Grundlagen der biblischen Gottesvorstellung, dass Gott nicht auf der Seite der Mächtigen sei, sondern der Wehrlosen. Nicht auf Seiten der Sesshaften, sondern derer, die unterwegs sind. Die Urfigur unter den Vorfahren Israels war der wandernde Abraham. Das Grundsymbol für das ganze Volk war die 40-jährige Wanderung durch die Wüste. Die Propheten wiesen das sesshafte Volk immer und immer wieder auf seine nomadische Zeit hin, die eigentliche Zeit seines Glaubens. Bethlehem ist ein Ort auf der Grenze zwischen der judäischen Wüste und dem Ackerland. In Bethlehem wohnten die Bauern, die Fellachen. Draußen in der Wüste zogen die Hirten, die nomadischen Familien. Waren also zur Zeit der Geburt Jesu Hirten auf den Feldern um Bethlehem, dann fand die Geburt Jesu zwischen Mai und September statt. Das nebenbei. In dem Kind von Bethlehem und in dem erwachsenen Christus wiederholt sich die Urfigur des Menschen im Unterwegs. Jesus nennt sich nicht einen Bauern, sondern einen Hirten. Und die Offenbarung Gottes geschah nicht dort, wo tausend Jahre lang ein sesshaftes Volk und eine sesshafte Priesterschaft ihre Gottesdienste gefeiert hatten, am Tempel in Jerusalem, sondern in der einfachen Gestalt eines wandernden Menschen. Und wieder erging der Ruf an ein sesshaftes Volk: Erinnert euch an die Zeit eurer Väter. Verlasst eure Häuser und Höfe und Familien und folgt mir nach auf den Wegen meiner Wanderung. Wieder erschien das wahre Israel in der Gestalt einer Gruppe von Menschen, die Gott suchten, indem sie wanderten. Die so heimatlos waren wie der, in dessen Gestalt und Wort ihnen Gott begegnete. Dieser Jesus erscheint auch im Hebräerbrief als die neue Gestalt des Abel, getötet von Kain, der sesshaften Priesterschaft im Tempel in Jerusalem. Hebräer Kapitel 11. Wieder wird die junge Kirche eine Gemeinschaft im Unterwegs. Sie versteht sich, wenn sie sich richtig versteht, als das wandernde Gottesvolk des neuen Bundes. Es braucht nicht viel Fantasie, Abel gleichzusetzen. Abel, das sind all die Menschen, die zugrunde gehen, wenn Kain ihnen nicht brüderlich oder mindestens fair begegnet. Und da wird es notwendig politisch. Das lässt sich gar nicht umgehen. Da kommen sie aus irgendwelchen Ländern zu uns und suchen Asyl. Politische Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, die sozusagen auf unseren Äckern das Brot suchen, von dem sie leben können. Abel, Als er auf den Acker des Kain kam, war ein Wirtschaftsflüchtling, der hinter sich die Wüste und vor sich das Fruchtland sah. Und Kain schrieb an die Wände: Ausländer raus. Da kommen sie aus den Ländern des Mittelmeers, suchen Arbeit und sind glücklich, wenn sie bei der Müllabfuhr ihr Brot verdienen können. Sie nehmen uns die Wohnungen weg, heißt es, die Losung Kains. Da kommen sie aus Rumänien und Russland und Polen, Deutsche und Halbdeutsche, und man hört, die nehmen uns die Arbeitsplätze. Merkwürdig, es fehlt kein dem Herbergswirt nie an einer Begründung. Wir können nicht alle aufnehmen. Wir können nicht alle ernähren. Unser Land ist überfüllt. Wir können nicht so viele Häuser bauen. Also zurück mit denen dort, woher sie kommen. Kain hat die Macht und er hat das Recht auf seiner Seite. Er hat die Logik auf seiner Seite. Die Folge ist, dass das Blut seines Bruders von der Erde zu Gott schreit und Gott fragt: Wo ist dein Bruder Abel? Aber es ist ja nicht so, dass wir nur die Gebenden wären. Es kann viel Geist und Kraft mit diesen Menschen zu uns kommen. Immerhin beruht das System des Weidewechsels zwischen Kain und Abel darin, dass die Schafe Abels zwar die Stoppeln abfressen, die ihnen Kain gelassen hat, aber dass sie die Felder düngen, auf denen das gemeinsame Brot wachsen soll. Wir dürfen nicht verkennen, dass die Entwicklung des mesopotamischen Raums zur ersten Hochkultur des Vorderen Orients den immer und immer wieder durchziehenden Wandervölkern zu verdanken ist, die ihre größere Kenntnis fremder Länder und damit ihre verändernde Kraft mitbrachten. Wo die Bauern gelassen auf ihrer Scholle unter 3 oder 4 Palmen saßen, hätte sich in Jahrtausenden nichts verändert, und bis heute sind die Nomaden das bewegende Element. Der Ackerbau war schon immer die konservative Kraft. In seinem Umkreis herrschte die Zeitlosigkeit, wie etwa in der ägyptischen Kultur. Den Ackerbau bestimmen Saat und Ernte, Geburt und Tod und der ewig gleiche Kreislauf des Jahres und des Menschenlebens. Das Element Ewigkeit sozusagen in der Zeit. Bewegung kam in das Land an Euphrat und Tigris aber immer durch den Einbruch neuer Wandervölker, den Durchzug fremder Sippen und durch den Austausch mit ihnen. Die Nomaden waren die Pendler zwischen Staaten und Kulturen, die Schmuggler und Spione, die Ideenträger und die Berichterstatter. Sie übertrugen Erfindungen und neue Lebensweisen von Land zu Land. Das Selbstbewusstsein des Nomaden, der von den Bauern verächtlich als von den Lehmbraunen spricht, steht durchaus auch hinter dem religiösen Selbstbewusstsein Israels, das sich mit Abel gleichsetzte, dessen Opfer Gott gnädig ansah. Die Geschichte von Kain und Abel führte 1000 Jahre vor Christus zu einem erstaunlichen Gesetz. Wenn ein Fremder zu dir kommt und bei dir wohnen will, dann soll es für dich den Juden und ihn den Fremden nur ein und dasselbe Gesetz geben. Er soll dieselben Rechte genießen wie du. Da wäre viel zu lernen von jener scheinbar primitiven Menschheit vor 3000 Jahren. Wenn Abel für uns ein anderer Name ist für den wandernden Christus, dann ist Nachfolge Christi immer an irgendeinem Stück Verzicht auf Sesshaftigkeit und Besitzrecht. Wir besitzen unseren Glauben nicht. Wir besitzen die Jahre nicht, die wir auf dieser Erde leben. Wir kommen aus Gottes Hand, wandern ein paar Jahre über diese Erde und gehen zurück in die Hand Gottes. Und in der Zwischenzeit ist alles Besitzen ein Irrtum. Es ist alles geliehen, was wir haben, was wir sind, was uns Sicherheit gibt. Diese Erde ist nicht unsere Heimat. Wir kommen anderswoher und wir gehen anderswohin. Diese Erde ist eine Herberge auf Zeit. Wie der Stall von Bethlehem für die Familie aus Nazareth. Auch während unserer Zeit auf dieser Erde ist es unser Geschick, immer nur auf Zeit eine Herberge zu finden. Als Kind in den Armen einer Mutter, später in einem Kreis von Freunden, in einer Mietwohnung, in einem Beruf, in einer Aufgabe, in einer Familie, im Kreis alt werdender Bewohner eines Heims. Immer verbindet sich mit der kurzen Zeit, in der wir eine Herberge haben, die Chance, dass da etwas durch uns in die Welt kommt. Nicht gerade das Kind von Bethlehem, wohl aber eine Gestalt des christusförmigen Menschen. Eine Güte, eine Hilfe, eine Hingabe, eine Einsicht, ein Opfer vielleicht, ein Glaube, ein Vertrauen, mit dem wir anderen begegnen. In der kurzen Zeit, in der wir gemeinsam leben, soll etwas zur Welt kommen, etwas, das zart und verletzlich ist wie ein Kind. Ein wenig von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Etwas vom Licht des Christus. Etwas von unserem eigenen inneren Menschen, der auf dieser Erde in uns wachsen soll. Eines Tages wird diese Erde ihr Ende finden. Langsam im Lauf von Jahrmillionen. Oder plötzlich durch die Torheit der Menschen. Oder über Nacht, weil Gott es so will. Sie wird auch für alles, was uns kostbar ist, eine Herberge gewesen sein. Aber das eine soll wohl auf dieser Erde inzwischen geschehen, was immer vorher und nachher geschehen mag, dass Gott in den kleinen Herbergen dieser Erde ein Mensch wird. Nicht nur in dem Kind von Bethlehem, sondern in uns allen, mitten unter den vielen Heimatlosen dieser Welt. Dass wir also, wie Luther es ausdrückt, jeder dem anderen ein Christus sind. Ein Unbehauster, der selbst doch ein Haus ist für irgendeinen Menschen. Und in dem anderen, dem wir eine Herberge sind, soll dann das Eigentliche, das Kind Gottes, anfangen zu leben. Was wird denn sein, wenn wir die Herberge verlassen haben, die wir auf dieser Erde bewohnen? Die Herberge auf dem Planeten Erde, die Herberge in unseren Familien und Freundschaften, die Herberge auch in unserem eigenen Körper? Denn all das sind ja Unterkünfte auf Zeit. Dann wird, was in uns gewachsen und geworden ist, das Kind oder anders gesagt, der Christus, der Mensch aus Gott, weitergehen. In neue Räume, auf neue Wege, zu neuen Begegnungen. Vor allem zur Begegnung mit dem Mann, der in Bethlehem geboren wurde. Er wird uns neue Wege zeigen, er wird neue Aufträge für uns haben. Nicht, dass Christus in Bethlehem geboren ist, ist die eigentlich erlösende Tatsache, sondern dass er in uns Raum gewinnen und durch uns Menschen aufnehmen und beherbergen will. Die jüdische Überlieferung spricht sehr tiefsinnig von Gott als der wandernden Schechina, der wandernden Anwesenheit Gottes, der immer wieder anderswo zu Gast ist, der immer wieder die Häuser verlässt, um unterwegs zu sein durch die Welt der Menschen. Das Bild von dem Kind, in dem Gott ist, das im Arm seiner Mutter auf der Flucht ist, ist dieser Vorstellung sehr ähnlich. Es ist nicht nur das Bild des vorübergehenden, nirgends endgültig fassbaren Gottes, sondern auch dessen, der unerkannt in einer fremden Gestalt gegenwärtig ist. Der Kosmos, der so leer zu sein scheint von Gott, ist in Wahrheit von der Gegenwart des wandernden Gottes erfüllt. Der Mensch braucht auf der Suche nach Gott die Welt nicht zu verlassen. Er braucht nicht an besonders heiligen Orten nach ihm suchen. Der Staub der Straße und der Wind über einem fremden Land sind sein Ort. Darin liegt ein doppelter Trost. Einmal der, dass wir in der heiligen Nacht weiter werden, dass wir Raum gewinnen, um eben den Raum, den Christus in uns einnimmt, sodass wir heimatlosen, in Angst verschlossenen Menschen eine Herberge werden für die, die bei uns Raum suchen. Zum anderen liegt eine Hoffnung darin. Zu den Freunden, die er in die Heimatlosigkeit entlässt, sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, ginge ich hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich nun hingehe, euch eine Heimat zu geben, dann werde ich wiederkommen und euch holen, damit ihr seid, wo ich bin. Johannes Evangelium 14, die Verse 1 bis 3. Dag Hammarskjöld, vor Jahren Generalsekretär der Vereinten Nationen, einer der großen Mystiker dieses Jahrhunderts, fügt dem an: Was bedeutet alles irdische Glück gegen die Verheißung, wo ich bin, werdet ihr auch sein? In dieser Verheißung, in diesem Trost geschieht die Befreiung von der Angst, die hinter der verschlossenen Tür wohnt. Wir können sie öffnen, nicht weil wir so moralisch wären, sondern weil wir wissen, wo wir eigentlich zu Hause sind. Das war die vierte Nacht. Herbergsuche. Morgen die fünfte Nacht, die Nacht der Geburt. Bis dahin bleibt behütet.